Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Wiss Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 72 angekommen und wir nehmen auf am Mittwoch, den 19. November um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Upscale.ch und der Finanzierungsplattform Omnium. Gi, was sind heute die Themen?
Ja, in den News haben wir heute das erste Closing des Swiss Canto Private Equity Switzerland Growth Funds 2. Dann diskutieren wir über das 10-Jahres-Jubiläum des V-Centers in Zürich. Und zum Schluss haben wir in den News, nach der Softbank verkauft auch Peter Thiel vom Founders Fund seine Nvidia-Aktien. Im Schwerpunktthema haben wir Pascal König von Malaika zu Gast und diskutieren über die aktuelle Funding Round auf unserer Partnerplattform Omnium. Und dann haben wir eine spannende Hörerfrage von Cyril, einem KI-Startup-Gründer, der sich fragt, wie er als Unternehmer mit der potenziellen Bubble umgehen soll. Zum Schluss, wie immer, haben wir ein paar Transaktionen der Woche aufbereitet.
Starten wir mit einer starken News für die Schweizer Growth-Szene. Der Swisscanto Private Equity Switzerland Growth 2 Fund hat im ersten Closing 172 Millionen eingesammelt. Kapital, das gezielt in Schweizer Wachstumsstartups fließen soll. In einem Marktumfeld, das global immer noch vorsichtig ist, ist das wirklich ein deutliches Statement. Also die Nachfrage nach soliden Schweizer Scale-Ups bleibt hoch und Instis wollen sich klar positionieren. Wie ordnest du, Gi, dieses Volumen ein? Was bedeutet das für die Schweizer VC- und Growth-Landschaft in den nächsten 12 bis 18 Monaten?
Das ist natürlich ein extrem positives Signal in meinen Augen. 172 Millionen für Growth Cases. Das heißt vor allem eins, der Kapitalmangel im Later Stage Segment wird kleiner. Das sind doch gute News. Wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, dass viele Schweizer Scale-Ups solide Traction hatten, aber große Tickets fehlten und ein Fonds dieser Größe aus der Schweiz hilft genau, diese Lücke zu schließen. Ich denke, wenn der Investment Period, also vielleicht nicht nur in den nächsten 12 bis 18 Monaten, sondern in den nächsten 3 bis 4 Jahren, bedeutet das aus meiner Sicht, wir werden mehr Wachstumsrunden zwischen 15 und 40 Millionen sehen, die bisher schwer zu strukturieren waren. Dann haben wir doch ein bisschen weniger Abhängigkeit vom Ausland als bisher. Und ja, da es ein Schweizer Investor ist, der sicherlich wie wir tickt, haben wir wohl auch ein bisschen stabilere Bewertungen, da wir doch nicht ganz so hypig unterwegs sind wie die Amis. Kurz, das verbessert die Planbarkeit etwas, sowohl für Startups als auch für uns VC-Investoren. Worauf müssen die Teams denn achten, Max, wenn plötzlich wieder größere Tickets verfügbar werden?
Ja, ich sehe viele Chancen, natürlich auch gewisse Gefahren. Die wichtigsten Punkte, Fokus statt Feature-Explosion, also mit frischem Kapital beginnen dann viele Produkte in zu viele Richtungen zu erweitern, haben wir x-mal gesehen, das rächt sich dann. Also Investorengelder sollten die Kernhypothesen stärken und eben nicht verwässern. Zweitens, effizient bleiben. Also wir sind noch nicht zurück im 2021er Modus, also jeder Franken muss weiterhin nachweisbar Wert schaffen. Growth heißt heute nicht Headcount verdoppeln, sondern Unique Economics verbessern und international sauber skalieren. Und last but not least, auch Bewertungen realistisch halten, oder? Ein lokaler Growth-Fonds gibt Stabilität, aber ist kein Free-Ticket. Wer jetzt künstlich hochpreisig raised, blockiert sich selbst bei der nächsten Runde. Wir sehen das im Moment sehr stark. Wir sind ja bei Koyo in die Investmentphase eingestiegen und die Bewertungen sind wirklich schon wieder mega hoch. Also ich staune da. Bewertungen relativ zu den KPIs. Finde ich, oder? Das haben wir jetzt diese Woche gerade auch diskutiert im Investment Committee, oder? Und das ist schon ein bisschen frustrierend, dass jetzt die Bewertungen wieder so hoch sind. Ich verstehe natürlich die Gründerinnen und Gründer, wenn sie Investoren finden, die da so hoch investieren und dann die Gründer weniger verwässert werden, ist das nachvollziehbar, aber wie gesagt, das rächt sich je nachdem sehr stark. Wir haben heute über 2, 3 Aussagen aus einer Tagung in den USA gesprochen, oder? Und dort war die Quintessenz von sehr bekannten VCs, dass ihre Bewertungen, die sie haben, die natürlich dann in den IRRs, die noch nicht realisiert sind, dann auch stehen, oder? dass die gar nicht stimmen, oder? Und es gibt jetzt ein paar Cases, wo man dann eben gesehen hat, dass die Bewertungen in den Büchern extrem hoch waren und am Schluss der Exit, der Trade Sale, ein Zehntel war. Und ich glaube, solche Cases werden wir jetzt ein paar sehen. Also es ist schon wichtig für uns Investoren, dass wir versuchen, vorsichtig zu sein, unsere Due Diligence zu machen und eben nicht zu überzahlen. Aber das ist in diesen Märkten natürlich anspruchsvoll. Man möchte ja irgendeinmal auch einen Invest machen können.
Ja, man muss sagen, Sanity before FOMO.
Genau, das ist aber einfacher gesagt als getan.
Genau.
Wie ist Zürich? Feiert sein 10-jähriges Bestehen und zieht eine beeindruckende Bilanz. Am 3. November kamen über 300 Gäste ins Kongresshaus Zürich, um das Translational Wissenschaftliche Zentrum mit Fokus auf regenerative Medizin, Robotik und Biomedizin zu feiern. Ja, was bedeutet dieses Jubiläum konkret für die Innovations- und Startup-Landschaft in der Schweiz? Worauf lässt sich die Bilanz stützen und was muss als nächstes getan werden? Guy, du warst dort. Wenn wir die letzten 10 Jahre von Wyss Zürich anschauen, welche Ergebnisse stechen besonders heraus und was sagen sie über den Standort Schweiz und insbesondere Zürich im Bereich TeepTech und Translation aus?
Ich meine, in kurz auf jeden Fall eine riesen Erfolgsstory für die letzten 10 Jahre. Und wenn ich das in 3 zentrale Aspekte zusammenfasse, ist ganz klar Translation statt nur Forschung. Wyss Zürich hat wirklich die Brücke zwischen universitärer Forschung und marktnaher Anwendung gestärkt, also diese Brücke wirklich gebildet. Das ist keine Selbstverständlichkeit in der Schweiz und auch nicht, dass die Nachbarn ETH und Uni Zürich so eng zusammenarbeiten, wie sie das heute tun. Das ist schon mal ein Riesenerfolg. Dann ist natürlich eine ganz klar eine Ökosystemsignalwirkung, die das Wyss Center erreicht hat, dass ein Zentrum dieser Ausrichtung 10 Jahre überhaupt mal bestehen kann und sichtbar Wirkung entfaltet, das stärkt das Standortargument für die Schweiz und für Zürich und für Talente und auch für Investoren. Ja, und als dritter Punkt ein Fokuscluster mit Relevanz wurde mit dem Wyss Center aufgebaut, in dem das Wyss Center sich eben ganz klar auf regenerative Medizin, Robotik, MedTech und Bionik fokussiert. Da adressiert es Spitzentechnologien mit hohem globalem Marktpotenzial und das verbessert die Skalierungschancen dieser Technologien. Kurzum, die Bilanz zeigt, dass der Standort nicht nur Tech-Forschung kann, sondern auch aktiv in Translation und Innovation investiert.
Genau, kommen wir zur letzten News und gehen international. Peter Thiel's Hedge Fund hat seine komplette Nvidia-Position verkauft. Das waren 537.000 Shares. Brisant wird das Ganze vor allem deshalb, weil SoftBank kurz vorher etwas Ähnliches getan hat und seine gigantische Nvidia-Exposure deutlich reduziert hat. Ja, wenn 2 der smartesten strategischen Investoren gleichzeitig den Ausgang suchen, was bedeutet das für die AI-Rally für Chip-Startups, für VCs im Allgemeinen? Guy, lass uns das einordnen. Wie interpretierst du den Verkauf der Nvidia-Position durch Thiel Macro, so heißt der Hedgefund, im Licht der Softbank-Aktion? Sehen wir hier ein Signal, dass die großen Player ihre Exposures zurückfahren?
Ja, ich sehe da 2 Ebenen. Erstens Portfoliomechanik. Thiel und SoftBank, die hatten beide massive Nvidia-Gewinne auf dem Papier. Und wenn du in so einer Phase rebalancierst, ist das aus Risikosicht natürlich logisch. Du nimmst die Chips vom Tisch, bevor der Markt sich abkühlt. Und zweitens sehe ich da Timing und Sentiment. Wenn 2 Schwergewichte wie Thiel und SoftBank gleichzeitig verkaufen, dann wirkt das natürlich wie ein Stimmungsindikator für eine mögliche Überhitzung im ganzen KI-Infrastrukturmarkt. Wenn wir kurz auf die Börse schauen, kann man doch sagen, diese Woche war der Nasdaq sehr stark unter Druck, weil viele KI-Titel wesentliche Kursverluste eingefahren haben, genau wegen der Angst einer Bubble, die wir heute noch einige Male thematisieren werden. Und ja, by the way, Nvidia wird heute nach Börsenschluss ihre Zahlen reporten. Und wenn ihr den Podcast dann hört, dann wisst ihr also bereits mehr, in welche Richtung die aktuelle Journey weitergeht. Das wird also sehr spannend.
Ja, Guy, was heißt das nun konkret für VC-Fonds, die heute in KI-Startups investieren? Werden die Bewertungen schwieriger zu halten sein?
Ja, also ich meine, man muss sehen, wenn die Public Markets damit beginnen, Profit-Taking zu spielen, dann öffnet das die Tür für 2 Dinge. Kapital, das wandert zurück in privates Wachstum, weil die Upside dort eben doch noch eher intakt ist, also wird von der Börse abgezogen und geht dann in private Titel. Hoffentlich, und können wir so annehmen und wünschen wir uns natürlich auch. Und zweitens natürlich, die Multiples, die sind unter Druck an der Börse und das heißt auch, bei Startups werden die Bewertungen unter Druck geraten und natürlich gerade bei KI-Startups, bei Semi-Startups, Photonics, Microfluidics, genau in diesen Bereichen, wo wir unterwegs sind, bedeutet das, dass das doch spannend werden kann, wenn hier ja, wieder attraktivere Bewertungen und etwas Realität ins Spiel kommt.
Ja, eigentlich perfekt für VC, also weniger Hype, mehr Realität und Traction und Zahlen werden auch wieder wichtiger. Ja, für Gründer natürlich auch. Man sitzt nicht mehr am Tisch mit komplett überzogenen Erwartungshaltungen bei den Funds. Also von daher, glaube ich, stärkt das insgesamt auch das Vertrauen in den Markt.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher.
Gut, kommen wir zum Schwerpunktthema von heute. Und zwar widmen wir uns einer sehr interessanten Investment Opportunity, die bald auf der Finanzierungsplattform Omnium live gehen wird. Und zwar geht es um Malaika, einem Health-Tech-Startup, das die Schwangerschaftsbetreuung in Kenia völlig neu denkt. Darüber sprechen wir heute mit dem Gründer Pascal König. Guy, wir müssen noch kurz einen Disclaimer bringen. Unser Anwalt hat da heute einen Hinweis noch gegeben. Das heißt, die folgenden Ausführungen stellen keinerlei Anlageberatung oder Investmentempfehlung dar, auch wenn das vorgestellte Startup seine Investment Opportunity auf der Finanzierungsplattform von unserem Partner Omnium präsentiert, dient das Gespräch ausschließlich der Information und Einordnung. Wir bewerten nicht, wir empfehlen nicht und jede Investitionsentscheidung muss wie immer auf Basis der eigenen Due Diligence und eigener Verantwortung beruhen. Puh, das war jetzt aber lang.
Wichtig.
So, wichtig, genau. Pascal, herzlich willkommen bei Burnrate.
Vielen Dank, schön bei euch zu sein.
Super. Du hast bereits mehrere Health-Tech-Unternehmen aufgebaut. Was war der Moment, in dem du entschieden hast, ich starte ein neues Modell für Schwangerschaftsbetreuung und zwar in Kenia?
Ja, ist nicht ganz offensichtlich, wie ein Schweizer Mann sich um Schwangerschaftsbetreuung in Kenia kümmern kann. Aber mein letztes Startup, Ava, da ging es eigentlich schon so ums große Thema, da mehr um Vorschwangerschaft, also wie wird man schwanger. Aber das Thema war da natürlich sehr präsent. Wir hatten viele Kundinnen, die das Produkt weiterhin auch während der Schwangerschaft genutzt haben. Und wir haben da einfach ständig gesehen, wie ineffizient dieser Schwangerschaftsprozess ist. Die meisten unserer Kundinnen waren in den USA. Wenn man sich eine Schwangerschaft in den USA anschaut, das kostet end-to-end $24.000, also ist richtig viel Geld, ist ineffizient. Man hat vielleicht eine Gynäkologin, eine Doula, eine Hebamme, ein Spital, wo man eine Geburt macht. Die reden alle nicht miteinander. Man muss häufig irgendwie vor Ort gehen, auch wenn Sachen online gehen würden. Und die Outcomes, die Medical Outcomes sind relativ schlecht in den USA. Und ich war nach Ava eigentlich sehr interessiert, mal diesen Journey einfach genauer unter die Lupe zu nehmen und habe mir Gedanken gemacht, wie man das verbessern könnte. Und dann eigentlich ein zweites Element war, ich habe aus persönlichen Gründen viel Zeit in Kenia verbracht, in den letzten 25 Jahren. Mein bester Freund wohnt in Nairobi. Und entsprechend kannte ich Kenia einigermaßen gut und war vor 5 Jahren bei meinem Kollegen in Nairobi und habe mit ihm neue Ideen besprochen und ihm gesagt, dass mich diese Schwangerschaftsjourney umtreibt und dass ich das Gefühl habe, das hat ein großes Potenzial, das neu zu denken. Und er hat mir gesagt, ja, wie du dir vorstellen kannst, ist das nicht nur in den USA oder in Europa ein Thema, sondern auch ein riesiges Thema in Kenia. Und das war so ein bisschen der Startpunkt, wo ich gestartet habe, einfach mir das genauer mal anzuschauen in Kenia. Und je mehr ich Research gemacht habe, desto mehr wurde für mich klar, dass ich unglaublich motiviert bin, das neu zu denken und mich spezifisch auf Kenia zu fokussieren. Ich glaube, das Thema ist deutlich größer als Kenia. Riesenpotenzial in ganz Sub-Saharan Afrika und ich glaube, das ist relevant auf der ganzen Welt. Aber der Startpunkt ist wirklich Kenia.
Was vielleicht noch wichtig ist an dieser Stelle, es ist ja kein Impact-Startup, weil wir haben vielleicht ein bisschen eine Misconception und das Gefühl, Entwicklungsland Afrika, aber da geht schon voll die Post ab, gell?
Passiert enorm viel. Es ist spannend zu sehen, wirklich wie Hubs wie Nairobi, aber auch Lagos, andere Orte sich am Entwickeln sind. Ich war das erste Mal 2000, vor 25 Jahren in Nairobi und das war ein komplett anderes Nairobi, als was es jetzt ist. Da gibt's Talent, da gibt's Leute, die wollen was reißen, die sind gut ausgebildet, die sind extrem tech-affin. Und was ja passiert ist, zum Beispiel das ganze Mobile Payment Thema, da war Kenia spezifisch einer der globalen Vorreiter. Also wenn du dir irgendwo in Kenia eine Avocado kaufst am Straßenrand, auch auf dem Land, dann wirst du mit M-Pesa zahlen, also über Mobile Payment. Und die hatten das schon viel, viel länger, als wir den Namen Twint oder irgendwelche anderen Lösungen schon nur gehört haben. Also da gibt es das Potenzial, mit einer jungen, tech-savvy Bevölkerung eigentlich wirklich riesige Schritte vorwärts zu machen. Und wie du sagst, geht es uns natürlich um Impact, aber wir wollen nicht von Grants abhängig sein, so wie das traditionell häufig der Fall war in Afrika, sondern wir wollen wirklich ein finanziell nachhaltiges Business aufbauen.
Mega spannend, das ist sicherlich vielen von unseren Hörern auch nicht ganz klar, was da jetzt alles in Afrika abgeht. Und du hast Sub-Saharan Afrika genannt. Laut der WHO ist die Muttersterblichkeit in Sub-Sahara Afrika bis zu 100 Mal höher als in Europa, also 100 Mal, das ist extrem hoch. Was sind aus deiner Sicht die strukturellen Gründe dafür und wie adressiert ihr mit Malaika genau diese Lücke?
Es war wirklich genau das, Guy, was mich dann auch so emotional berührt hat, als ich Research gemacht habe und genau diese Zahl, die du jetzt erwähnt hast, gefunden habe. Ist ja nicht so, dass wir es in Europa so perfekt machen, aber 100 Mal höher, das ist schon sehr krass. Und was ich einfach gemerkt habe da ist oder gelernt habe, dass kleine Ursachen schlussendlich zu sehr krassen Folgen führen können. Und ich glaube, da gibt es ein unglaubliches Potenzial, das zu verbessern. Und eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht sagt man, dass es gibt ein Modell, das heißt 3-Delay-Model. Das ist schon alt, das ist 40 Jahre oder so alt. Und eigentlich zeigt, dass Delays, also Verzögerungen, auf drei verschiedenen Ebenen statt. Das erste ist auf Haushaltsebene. Also, dass wenn man, ich sag mal, ich habe eine Migräne und Bauchschmerzen, dass man einfach die Ausbildung nicht unbedingt hat, um das einzuordnen, oder das Geld nicht hat, oder der Mann findet, ja, bis halt Schwangerschaft, jetzt warten wir mal noch ein paar Tage. Also der erste Delay passiert auf Haushaltsebene. Der zweite Delay ist dann eigentlich von der Entscheidung, dass man jetzt das angeht, bis man in einer Klinik, in einem Spital ist, was je nach Ort, wo man ist, relativ viel Zeit beanspruchen kann. Und dann der dritte Delay ist, wenn man mal in dieser ersten Klinik ankommt, bis man dann wirklich kompetente Hilfe kommt. Und das sind drei Themen, die wir versuchen, einfach neu zu denken, jetzt auch bei Malaika.
Und dazu kombiniert ihr digitale Betreuung, physische Check-ups und KI-Automationen. Welche dieser drei Komponenten ist heute der stärkste Outcome-Treiber im Alltag der Schwangeren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch schwierig, das so absolut zu beantworten. Ich meine, im Prinzip ist die Frage, ich könnte das vielleicht zurückstellen, was ist wichtiger, dass du dich gesund ernährst oder bewegst, oder ist wichtiger der Arzt oder der Chirurg? Ich glaube, beides ist extrem wichtig. Und so versuchen wir das auch bei Malaika zu machen. Also die ganze Phase eigentlich vor der Geburt ist zentral, um eben Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen. Viel Education machen wir da. Wir machen die ganzen Prenatal Checkups according to WHO Guidelines. Wir wissen ja eigentlich global, wie eine gesunde oder wie eine Schwangerschaft eigentlich betreut werden sollte. Und daran halten wir uns. Aber eben dann mit neuen, wie du es erwähnt hast, auch mit neuen Methoden, wie dass man eben Sachen, die traditionell physisch gemacht wurden, teilweise, natürlich die Geburt an sich, die wird nicht so schnell von AI oder von Online-Tools abgelöst. Aber es gibt viele Orte, wo man mit digitalen Tools oder mit AI eigentlich extrem gute Resultate bewirken kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich aus unserer Sicht die Kombination von verschiedenen Elementen, die schlussendlich zu einem guten Resultat führt.
Lass uns kurz über das Geschäftsmodell reden. Ihr begleitet ja die Mütter oder die angehenden Mütter 9 Monate sehr intensiv. Kannst du etwas zum Lifetime Value sagen? Also bietet ihr dann danach auch weitere Dienstleistungen an oder wie entwickelt sich der LTV genau?
Im Prinzip, also eben ich habe eingangs erwähnt, in USA kostet eine Schwangerschaft end-to-end von Anfang Schwangerschaft bis Kind 3 Monate alt ist $24.000. Wir haben eigentlich 3 verschiedene Angebote entwickelt, jetzt in Kenia. Eines für Upper-Income-Moms, eines für Middle-Income und eines für Lower-Income-Moms. Upper-Income kostet bei uns $1.500, also ist immer noch nur ein Bruchteil eigentlich von einer Schwangerschaft in USA. In der Schweiz sind die Kosten etwas tiefer als in den USA, vielleicht 15.000. Dann Middle-Income Kenia kostet $450 und Low-Income $150. Und im Prinzip sehen wir die 3 Angebote so ein bisschen wie eine Airline oder ein Flug. Also wenn du von Zürich nach New York fliegst, kommen alle safe an, ob du jetzt First Class Business oder Economy fliegst. Also alle kommen sicher an, aber in der First Class isst du vielleicht ein bisschen besser, schläfst du ein bisschen besser. Und so haben wir auch versucht, diese Angebote zu differenzieren, dass wir das im Prinzip für verschiedene Segmente schlussendlich ökonomisch anbieten können.
Ich habe gelesen, ihr habt heute die größte digitale Schwangerschafts-Community bereits aufgebaut. Wie arbeitet ihr mit denen? Also wie ist zum Beispiel die Retention Rate? Wie wächst die Community? Kannst du hierzu etwas dazu sagen?
Die ganze Community ist ein Riesenthema. Wir haben gemerkt, und es war für mich sehr überraschend eigentlich am Anfang, dass einer der größten Pain Points in Kenia bei schwangeren Frauen ist feeling lonely. Also sich alleingelassen zu fühlen. Und das hat damit zu tun, dass traditionell auch, wenn man vielleicht auf dem Land aufgewachsen ist und eingebettet in Familienstrukturen, dass das viel weniger ein Thema ist. Aber es gibt in Afrika auch eine massive Urbanisierung. Inzwischen mehr als 50% der Bevölkerung in Afrika lebt in Städten oder in urbanen Regionen. Und das ist auch sehr stark ausgeprägt in Kenia. Und plötzlich findet man sich in einem urbanen Umfeld wieder, wo man schon vielleicht Freunde hat und so, aber dann plötzlich eben trotzdem nicht so viele, wenn überhaupt, die auch schwanger sind und die in der gleichen Phase schwanger sind. Und ich habe das auch selber bei uns erlebt. Wir haben 2 Kinder, dass man, ja, wenn man Kinder hat, ist man plötzlich irgendwie, man geht nicht mehr bis morgens um 4 Uhr in den Ausgang, man hat nicht mehr endlos Zeit, um Freunde zu treffen, Sport zu machen, irgendwas, sondern irgendwie der Lifestyle ändert sich und so ist es natürlich auch in Afrika. Und auf deine Frage, diese Community, dass man eben dann andere Menschen, die in der gleichen, andere Frauen, die in der gleichen Schwangerschaftsphase sind, zusammenbringt und sowohl online wie auch offline Events macht und sich gegenseitig unterstützt, die macht einen riesigen Unterschied. Und wir sehen auf den anderen Teil deiner Frage, dass das die Retention klar erhöht. Aber Retention ist ein spannendes Thema. Wir haben natürlich in den letzten 4 Jahren extrem iteriert, um diese Retention Rates hochzubringen, solange die Sache umsonst ist, diese Community. Am Anfang war es vor allem auf Facebook, inzwischen ist sehr vieles auf WhatsApp. Solange diese Community-Features umsonst sind, dann hat man eine super Retention, dann ist die nahe bei 100%. Wenn man dann plötzlich Preis dahinter setzt oder Kosten, dann fallen die natürlich dramatisch ab. Und das haben wir auch gemerkt, dass die ersten, als wir gestartet haben mit Monetarisierung vor 3 Jahren, waren die Retentions extrem schlecht. Und dann gilt es halt genauso, wie das bei jedem Startup auf der Welt ist, ja, Ärmel zurückkrempeln und beginnen zu iterieren und zu arbeiten dran.
Ich habe gelesen, ihr arbeitet mit 5 kenianischen Versicherern zusammen. Jetzt, was hat die überzeugt, primär mit euch zusammenzuarbeiten?
Im Prinzip war die Value Proposition von Anfang an, und ich habe viel mit Versicherungen gemacht in den letzten 20 Jahren, wie immer eigentlich better care for lower cost. Ich glaube, das ist im Healthcare-Bereich so der Magic, dass du musst better care for lower cost. Just better care is not gonna work, just lower cost probably not working either. Also du musst wirklich diese Kombination eigentlich haben. Und wir haben die Gespräche gestartet frühzeitig, auch deutlich früher, als wir das bei Malaika, bei AVA, bei meinem letzten Startup gemacht haben. Einfach auch aus dem Learning, dass diese Prozesse viel Zeit kosten. Am Anfang frustrierend wenig passiert, aber dann irgendwann, wenn man reinkommt, dann unglaublich powerful sind. Also haben wir vor 3 Jahren oder sogar fast vor 4 Jahren gestartet, bei Malaika diese Versicherungsgespräche aufzunehmen. Die fanden das so, und wir hatten gute Entry Points zu diesen Versicherungen, die fanden das alles spannend. Die fanden, ja, we need innovation in maternal health, und wir verstanden auch immer besser die Pain Points, die sie hatten, die Versicherungen. Aber es hat dann trotzdem von ersten Gesprächen hat einfach diese, ja, 3 Jahre gedauert. Wir haben vor 1,5 Jahren Piloten gestartet mit Britam. Das ist einer der großen kenianischen Krankenversicherer. Dieser Pilot ging gut. Nach 12 Monaten sagten sie, okay, lass uns weitergehen und eine kommerzielle Partnerschaft unterzeichnen. Das haben wir dann im März gemacht, dieses Jahr. Und dann wieder ging es nochmal 6 Monate, bis wir jetzt wirklich substantial revenues sehen. Und was dann auch passiert ist, als wir die erste, diese Britam Insurance hatten, dann ist irgendwie so dieser Domino-Effekt gekommen, dass dann eine zweite und dann eine dritte und eine vierte und eine fünfte kam, und jetzt sind wir dran, irgendwie so diese ganze Versicherungslandschaft reinzukommen.
In eure Kernmodell, das ja, wie du jetzt gerade erklärt hast, B2B2C, also über Versicherungen. Aber ihr habt auch direkte Einnahmen aus Kursen, Check-ups etc. Wie verteilt sich aktuell der Umsatz aus diesen Streams, also direkt, indirekt, und wie soll das sich das langfristig entwickeln?
Also am Anfang haben wir gesagt, weil wir einfach wussten, diese Versicherungspartnerschaften werden lange dauern, und wir wollen nicht so lange warten, bis wir monetarisieren, weil Monetarisierung bringt ja immer unglaubliches Know-how. Man versteht dann plötzlich, wenn man einen Preis an ein Produkt setzt, ob das überhaupt ja den Painpoint richtig adressiert oder nicht. Von dem her war es uns wichtig, schon frühzeitig mit der Monetarisierung zu starten. Das haben wir vor 3 Jahren gemacht, und damals war es wirklich Out-of-Pocket-Payments. Sprich, die Mütter oder die Eltern haben selber einfach ein paar Dollar. Am Anfang war es sehr wenig Geld. Inzwischen ist der LTV auf ungefähr $500 hochgegangen. Am Anfang waren es wirklich literally a few dollars oder sogar noch weniger. Also eben, wir waren eigentlich am Anfang bei 100% Out-of-Pocket-Cash-Payments. Und dann haben wir vor 6 Monaten diesen ersten Versicherungsdeal, das war von Anfang an, wollten wir in Versicherungssysteme reinkommen, unterzeichnet. Dann im Q2 waren es ungefähr 1% der Einnahmen, die über B2B, über Versicherungen kamen. Im Q3 waren es 3%, und jetzt im Oktober sind wir bei 20%. Also es ist enorm hochgegangen. Und wir denken, über die nächsten 2-3 Jahre wird sich dieser Anteil, also von jetzt 20% auf wahrscheinlich 80% erhöhen. Wir glauben, dass es immer wahrscheinlich Leute gibt, die das Out-of-Pocket-Payment bezahlen, aber der große Teil wird über die Versicherung, ob das eine private Versicherung oder eine öffentliche Versicherung ist, wahrscheinlich zukünftig bekommen.
Und ihr habt ja bereits positive Unit Economics erreicht. Gratulation. Wichtiger Schritt in einem geografisch schwierigen Markt, der operativ enorm komplex ist. Welche Entscheidungen waren entscheidend dafür?
Ja, gute Frage. Eigentlich haben wir am Anfang gesagt, wir wollen ein Online-Programm machen, und wirklich viel auf Community, Online, Webinars, Educational Sessions, Online Interaction between Moms and Midwives oder Gynäkologinnen. Wir haben sehr viel auf Online gesetzt und auch gesehen, dass das extrem gut ankommt. Wir hatten super MPS, wir hatten sehr gutes Feedback von unseren Kundinnen, aber gemerkt, dass die Monetarisierung enorm schwierig ist. Also als wir dann irgendwie die Leute gefragt haben, okay, ihr findet dieses Online-Programm super und das kostet jetzt $10, sagen wir jetzt irgendeinen Betrag, dann fanden die Leute, ja, ist schon mega gut und so, aber $10 ist viel Geld. Und also die Monetarisierung für das Online-Programm war enorm schwierig. Als wir dann aber in der physischen Infrastruktur Tests gemacht haben, wir haben es immer end-to-end gedacht und da war immer klar, dass diese physische Layer auch wichtig ist, dass wir den über Partnerschaften irgendwie abdecken müssen, haben wir gemerkt, dass die Monetarisierung viel, viel einfacher ist. Also wenn du dir jetzt vorstellst, es kommt eine schwangere Frau in die Klinik und dann sagt die Gynäkologin oder die Hebamme, okay, wir müssen einen Ultraschall machen, weil wir wollen besser verstehen, wie das Kind jetzt liegt oder irgendwie so, wie die Herztöne sind. Und das kostet $10, no questions asked, it's very simple. Ob jetzt dieser Ultraschall Sinn macht oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Aber einfach die ganze Monetarisierung funktioniert deutlich einfacher über den physischen Layer als über den Online-Layer. Und auf der Basis haben wir viel iteriert und im Prinzip ist jetzt wirklich unser Online-Layer ist das, was das Ganze sticky macht, was uns differenziert von vielem anderen, wo wir enormen Impact schaffen können. Aber die Monetarisierung funktioniert ganz Standard, wie das irgendwie schon vor 50 Jahren der Fall war, eigentlich über die physische Brick-and-Mortar-Layer.
Ja, unsere Hörerinnen und Hörer von Burnrate nimmt natürlich auch Wunder, was eure Exit-Strategie ist. Was ist da geplant? Wollt ihr das relativ schnell verkaufen? Es gibt, glaube ich, definitiv ein paar interessierte Käufer hier. Was ist da geplant?
Also im Moment ist einfach wirklich unser Ziel, möglichst schnell zu wachsen, ein super Produkt zu bauen und viele zufriedene Kundinnen haben. Aber so aus eigener Erfahrung denke ich, dass wenn man irgendwie mal so die 10 Millionen Dollar Umsatzgrenze überschreitet, dass man dann irgendwie wirklich auf den Radar kommt von Strategics. Ich glaube, der Exit wird, wie du das andeutest, ein Trade Sale sein. Gibt wenig Success Cases mit IPO von jetzt kenianischen, nigerianischen Unternehmen. Ist nicht ausgeschlossen, aber ich denke, die Chancen sind gut, dass es ein Trade Sale sein wird. Ich glaube, kommen 2028 mit dem aktuellen Setup, der eigentlich weitgehend de-risked ist, können wir mit Operational Excellence auf 10 Millionen Umsatz kommen. Ich sehe auch eine klare Strategie, wie wir Richtung 100 Millionen Umsatz kommen können, was dann natürlich auch die Türen öffnen würde für IPO, für andere Sachen. Wie du sagst, es gibt stark wachsendes Interesse auch an Märkten wie Kenia, wie Nigeria, und zwar von verschiedenen Seiten. Es gibt sicher die Versicherungsbranche, wo Afrika hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial für Versicherungen und wir sehen, dass viele große Versicherungen da sehr aktiv sind und da haben wir gute Kontakte geknüpft. Es gibt die ganze Provider-Landschaft, also Spitäler und interessanterweise nicht mal unbedingt jetzt die amerikanischen oder europäischen, sondern südafrikanische Klinikketten, indische Klinikketten, chinesische Klinikketten, interessanterweise auch malaysische, also aus Malaysia Klinikketten, die auf Expansionskurs sind, die sehr erfolgreich sind in ihren Ländern natürlich mit ihren Kostenstrukturen da auch eine Value Proposition haben. Es gibt dann die großen Maternal Health Unternehmen, die dann wieder eher amerikanisch geprägt sind. Maven als Beispiel, das ist ein Unicorn in den USA, die genau auch Maternal Health macht, Health Techs und so weiter. Und ich glaube abschließend, was für mich oder für uns als Unternehmen wichtig ist, ist diese Kontakte frühzeitig zu knüpfen. ich glaube, die besten, spannendsten Trade Sale Opportunities ergeben sich dann, wenn man eigentlich gute Kontakte hat, Vertrauen hat, vielleicht schon gemeinsam Projekte gemacht hat und dann plötzlich irgendwie mal anklopfen an die Tür, hey, ist spannend, was ihr macht, wir kennen uns ja schon jetzt seit ein paar Jahren, das macht Freude, wir könnten das größer denken, das ist dann ja ein möglicher Schritt. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich bin da wirklich zuversichtlich, dass es da Optionen geben wird, wenn wir weiterhin schnell wachsen.
Kommen wir noch kurz auf die Omnium-Kampagne zu sprechen. Was sind da die nächsten Schritte? Wann geht's los?
Ja, offiziell geht's am 1. Dezember los. Wir sind alle natürlich gespannt, sind am Vorbereiten, sind auch so in dieser Pre-Racing-Phase. Also wir sehen, dass das auf Interesse stößt. Wir haben schon ungefähr 70% der Runde mit Soft-Commitments eigentlich ja, so committed, was unglaublich Freude macht. Und wir hoffen natürlich, dass wir da mit der Kampagne bei Omnium weiter Traction und Interesse generieren können. Also wenn das für Hörerinnen und Hörer von euch von Interesse ist, würde ich mich riesig freuen, euch da mit an Bord zu haben. Gerne auch schon vor dem 1. Dezember auf LinkedIn verlinken oder gerne auch mit Fragen auf uns zukommen. Wäre schön, wenn es da Interesse geben würde.
Vielen Dank, Pascal, dass du heute bei Burnrate mit dabei warst. Wir wünschen dir mit Malaika weiterhin viel Erfolg. Mach's gut.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Kommen wir zur heutigen Hörfrage und die kommt von Cyril aus Zürich. Cyril baut gerade ein KI-Startup auf, schreibt er, und er hat Angst. Respekt, dass die aktuelle KI-Euphorie vielleicht keine solide Grundlage hat. Angst, dass Investoren irgendwann realisieren könnten, dass die Bewertungen astronomisch sind. Ja gut, das kann ich bestätigen, genau.
Sind sie.
Und ja, dass eben die ganze CapEx, die sind halt wirklich gigantisch und dass eben dann sein Startup in Mitleidenschaft gezogen werden kann, obwohl er eigentlich nach eigener Aussage, wir kennen das Produkt nicht, eben eine gute Dienstleistung anbietet. Ja, und ehrlich gesagt, Cyril ist nicht allein. Seit Wochen sieht man überall Schlagzeilen über die AI-Bubble. Nicht, weil die Technologie schlecht wäre, sondern weil eben Erwartungen und Realität gerade ziemlich auseinanderklaffen. Wir reden über Datenzentren, die in einem Ausmaß geplant werden, das wir in Europa seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Nicht nur in Europa, auch in den USA natürlich. Und wir reden über Unternehmen, die Milliarden investieren, um Kapazitäten aufzubauen. Auch heute gab es wieder krasse Finanzierungsrunden. Das ist wirklich also unglaublich, was im Moment abgeht. Gleichzeitig sehen wir Bewertungen, die sich komplett von Fundamentals abgekoppelt haben. Firmen, die mit Verlusten in Milliardenhöhe größer bewertet werden als Unternehmen, die tatsächlich Profite realisieren, und parallel beobachten wir eine Verteidigungs- und AI-Investment-Welle in Europa, die teilweise völlig irrational wirkt. Also wie gesagt, vor allem Defense, AI-Startups auch in Europa mit krass hohen Bewertungen. Also ja, die Frage nach einer möglichen KI-Blase ist absolut legitim. Die entscheidende Frage ist aber, selbst wenn eine Korrektur kommt, was bedeutet das für dein Startup? Genau das wollen wir jetzt zusammen besprechen. Guy, lass uns starten. Wenn wir auf die aktuelle Marktdynamik schauen, Überbewertung, riesige Data Center Deals, teilweise ihre CapEx, ist das für dich ein Zeichen einer Blase oder ist es einfach der typische Tech-Zyklus, den wir schon 100-mal gesehen haben?
Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Die wird auch intensiv von Analysten auf der ganzen Welt diskutiert. Da kann man, ja, kann leider niemand in die Glaskugel schauen und ja, sagen, ja, es ist definitiv eine Blase oder es ist eben keine Blase. Was man dann mit Sicherheit sagen kann, ist, es hat ganz klar Blasenelemente, aber es ist auch keine klassische Blase. Die Bewertungen, die sind extrem hoch. Manche sind wirklich nicht mehr nachvollziehbar, ist einfach crazy. Und zweitens, es wird aktuell gebaut, als ob die Nachfrage von der KI unendlich wäre. Also wenn mal die Superintelligence erreicht ist, dass da einfach ja, alle nur noch KI nutzen. Und einige Player, drittens, die planen Kapazitäten, die sie nur auslasten können, wenn wirklich alles perfekt läuft, sonst gibt es eben Überkapazitäten. Und als letzten Punkt, es findet aktuell auch eine starke Verstrickung statt von Blasenrisikoträgern und den Chancenträgern von KI, indem sie sich gegenseitig Großaufträge vergeben und gleichzeitig in sich investieren. Also es ist ein Klumpenrisiko on top of the range aktuell. Man muss aber auch klar sagen, wir sehen heute noch keine Überproduktion oder Nachfrageeinbrüche bei KI. Im Gegenteil, kurzfristig gibt es effektiv eher einen Kapazitätsmangel an Data Centers oder auch an Strom. Und das ist wichtig, eine Blase, die platzt dann, wenn plötzlich ein Überangebot auf Nachfrageschwäche trifft. Und davon sind wir in meinen Augen aktuell noch gerade ein bisschen entfernt.
Ja, und eben, wenn diese Korrektur kommt, welche KI-Startups trifft es als erstes und welche kommen aus deiner Sicht gut durch? Vielleicht sogar besser als vorher.
Ja, ich sehe da drei Gruppen, gefährdet, robust und die Profiteure. Bei den Gefährdeten, das sind Startups ohne Differenzierung, die einfach auf den Hype aufgesprungen sind, ein paar Millionen für den klassischen LLM-Rapper geraced haben, keine IP haben, keine Proprietary Data. Und ja, wenn da das Funding mal austrocknet, dann sind die als Erste weg. Die haben alles sowieso nur ins Marketing gesteckt. Dann gibt es die relativ robusten als zweite Gruppe. Die Firmen, die haben starke Unit Economics, die haben echte Enterprise Cases und klare Nachfragen. Diese Firmen, die sparen nicht nur Kosten, sondern die generieren effektiv viel Umsatz. Dann gibt es die Profiteure, das sind Startups, die Infrastrukturengpässe lösen, Chips, also Computerchips, neue Cooling-Technologien oder Netzwerke oder Security, Data Management. Da wird weiterhin viel Geld fließen, egal ob jetzt der Hype fällt oder steigt. Die sind sehr robust, finde ich. Kurz, wenn du echte IP hast, echte Daten und einen echten Use Case, dann bist du relativ safe. Max, das ist ja viele AI-Startups sehr früh. Was sagst du zu Cyril? Was sollte er als Gründer tun, um blasenresistent zu werden? Was ist die Strategie, damit ein Startup auch eine härtere Marktphase überlebt?
Blasenresistent, Guy, das ist wieder mal ein Wort, was das ChatGPT uns konfrontiert. Das will ich stark, muss ich mir merken. Blasenresistent. Okay, ja, ich glaube, im Westen nichts Neues. Also erstens, Kosten kontrollieren, effizient hochhalten, eben viele verfallen dem Hype, sofort irgendwie 40 Leute einzustellen, bevor PMF, also Produktmarktfit, da ist. Das wird dann schwierig, wenn es eine Korrektur gibt, oder? Dann natürlich die Differenzierung brutal schärfen, ist für uns Investoren wahnsinnig wichtig, oder? Also dort, wenn es eben Proprietary Data gibt, ein eigenes Modell, eine vertikale Lösung, das eben besser ist als der Wettbewerb, muss das entsprechend auch dargestellt werden, was nicht so trivial ist, oder? Und dann versuchen, Sektoren zu wählen, die eben nicht wegkorrigiert werden. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Branchen mit viel Potenzial wie Health, Industrie, Sicherheit, jetzt im Moment auch gerade Compliance, wir sehen viel, auch wieder im Cyber, das sind eigentlich Bereiche, die immer Budget haben und dort, wenn man dort KI Wert schafft, dann hat man sicherlich gute Chancen, den Winter zu überleben.
Ja, wenn wir jetzt einfach mal so annehmen, es kommt eine harte Korrektur, das wird prognostiziert. Was ist dann deine Empfehlung an den Gründer? Jetzt das Fundraising beschleunigen, also nun extrem aggressiv Vollgas geben, viel investieren, solange das Kapital noch da ist? Oder dann doch eher etwas abwarten und sich bereits auf die nächste Phase mit weniger Kapital vorbereiten?
Na, ist klar, also wenn du kannst, dir raise jetzt sofort, nicht erst im Sommer 26, obwohl vielleicht die Terms dann besser sind. Also ich würde jetzt raisen, der Markt ist relativ liquide, was KI betrifft, und Investoren haben doch noch ein bisschen FOMO. Und dann nutze das Geld, um eben echte Modes zu bauen, versuchen mit Partnerschaften, mit Deep Integration Themen, Distributionsthemen, das schützt dich natürlich dann mehr als alles andere. Ja, und drittens, vermeide die Abhängigkeit von einzelnen Hypothesen. Wenn dein Modell auf unendliches Wachstum beim Rechenzentrummarkt setzt, bist du angreifbar. Wenn du aber ein Produkt baust, das unabhängig vom GPU-Zyklus echten Mehrwert bringt, dann bist du stabil. Das ist einfacher gesagt als getan, ist mir klar. Also das Ziel ist nicht, den Markt zu timen. Das Ziel ist, so robust zu bauen, dass du in jedem Markt überlebst.
Ja, Cyril, ich hoffe, wir konnten dir die Frage beantworten. Du kannst gerne auch ein Feedback dazu geben und wir können in die Diskussion steigen, wenn du weitere Themen mit uns beleuchten möchtest. Nun kommen wir zu den Transaktionen der Woche. In dieser Folge kommen wir wieder die letzten beiden Wochen, da wir letzte Woche die Deal-Folge hatten. Es wurden neben den Transaktionen, die wir heute auf dem Programm haben, viele andere gute Transaktionen verkündet und es war ein wirklich starker Start in den November.
Ja genau, es starten wir mit Battery aus Dübendorf bei Zürich. Ein noch junges Spin-off aus der EMPA und ETH, gegründet 2023. Sie bauen ultradünne Festkörperbatterien, lese ich hier ab. Also eher Folienetiketten als klassische Akkus, hast du mal gesagt, Guy. Extrem schnell ladbar, innerhalb einer Minute voll geh- und entladen, funktionieren bis 150 Grad und eignen sich für drahtlose Anwendungen ohne zusätzliche Kondensatoren. Guy, wer ist eingestiegen?
Ja, bei der 4,6 Millionen Runde ist Redstone im Lead gewesen. Dazu sind Blumhouse, Kick Foundation, Linear Capital aus Shanghai und spannend auch die Custom Cells Gründer Leopold König und Torge Tönnessen. Die haben persönlich mit investiert in diese Runde. Weiter haben die bestehenden Investoren von Battery investiert, das ist der HTGF und die ZKB. Ja, was machen sie jetzt mit dem Kapital, Max?
Der Fokus liegt klar auf Industrialisierung, sie wollen ihre Fertigungslinie hochziehen und die Prototypen in ein marktreifes Produkt überführen und offenbar warten potenzielle Kunden bereits mit Geräten der nächsten Generation, also es gibt einen echten Pull aus dem Markt. Wie ordnest du die Technologie ein?
Ja, die Kombination aus Festkörperchemie, Temperaturbeständigkeit und diese extremen Dünne ist in der Form schon speziell und das adressiert Nischen wie die Sensorik, IoT und auch industrielle Anwendungen. Überall dort, wo klassische Batterien zu groß sind, zu schwer oder schlicht und einfach zu risikoreich. Und das Ganze kommt aus der Schweizer Materialforschung, also ist wirklich Deep Tech, also auch mit einer Chemikerbrille, das kann man definitiv sagen. Und hast du noch any last thoughts on Battery?
Ja, also hätte gerne investiert, muss ich sagen. War ein bisschen zu spät jetzt natürlich. Aber für mich ein Beispiel dafür, wie starke Forschungstransfers im Nau sind. Kleines Team, globales Interesse, frühe Industriekunden. Mal schauen, wie schnell sie vom Prototypen in die Serienfertigung kommen. Das wird sicherlich hier entscheidend sein.
Ja, kommen wir zur nächsten Runde und zwar zur Industriefront. Forgis aus Zürich, gegründet im 2025. Sie waren früher bekannt unter dem Namen Xcelerit. Unter dem Namen durfte ich sich auch beim HSG Accelerator Programm coachen. Das Team baut eine KI-Plattform, die direkt in die Fabrik geht. Maschinen, Roboter und ganze Produktionslinien werden verbunden, orchestriert und intelligent gesteuert. Ihr Ziel ist, klassische Fabriken in adaptive, datengetriebene Systeme zu verwandeln, ganz im Sinne von Industrie 5.0. Wer steckt dahinter, Max?
Ja, Guy, sicherlich wegen deinem Coaching sind sie jetzt dort, wo sie sind, muss man ganz klar sagen.
Definitiv.
Das Gründerteam kommt aus Industrie- und Automatisationsfeldern und kennt das Problem sehr gut. Also Europa hat über Jahre Outsourcing betrieben. Jetzt fehlen Know-how, Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit und Fabriken sind oft fragmentiert und alt. Forgis will das durch einen intelligenten Software-Layer lösen. Ja, sicherlich spannend. Wer hat die Runde angeführt, Guy?
Ja, die 4,5 Millionen Dollar Pre-Seed-Runde, die wurde von Red Alpine angeführt. Mitinvestiert hat unter anderem Founderful Campus Fund, S2S Ventures, Talentkick, Gebert Rüff Stiftung, VentureKick und auch einige prominente Angels. Und jetzt, was machen Sie mit dem Kapital?
Ja, es geht vor allem um die Weiterentwicklung der Automatisierungssoftware, um das früh aufgebaute IBM-Partnership zu vertiefen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, habe ich mir sagen lassen, und um weitere Pilotprojekte zu skalieren. Sie haben bereits erste POCs abgeschlossen und sogar Commitments von Fortune 500-Herstellern, also echter industrieller Pull. Das Geld soll jetzt helfen, Integration auszubauen und Richtung Deployment in realen Fabriken zu gehen. Ja, wie kann man das einordnen aus Investorensicht?
Also ich finde sicherlich mal spannend, sie bauen nicht einfach neue Hardware, sondern sie machen bestehende Maschinen intelligenter. Und genau das braucht Europa, Automatisierung, aber ohne Milliarden in neue Anlagen stecken zu müssen. Und wenn sie es wirklich schaffen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Entscheidungen zu automatisieren, das ist schon ein massiver Hebel in meinen Augen.
Kommen wir zur größten Runde der Woche, wurde kaum kommentiert und gehen ins Ticino. Delvitech hat eine 40 Millionen Series B geraced und baut KI-native Automated Optical Inspection, also Hochpräzisionsinspektionssysteme für Elektronik. Ja, spannend ist die Kombi aus eigenen neuronalen Netzen und patentierter Schweizer Hardware. Damit erkennen sie wirklich alles auf einer Leiterplatte von transparenten Klebstoffen bis zu Micro-Pitch-Connectors. Woher kommt das Unternehmen und wie hat sich das entwickelt?
Ja, Delvitech sitzt in Agno im Tessin und hat mittlerweile Standorte in Indien, den USA, Deutschland und Italien. Die Firma wächst brutal schnell gemäß ihren Angaben. Sie sprechen von 400% Wachstum, also Umsatzwachstum, bis Ende 2025 im Jahr-zu-Jahr-Vergleich. Und das Besondere, sie wollen Inspektion nicht nur sehen lassen, sondern Fehler voraussagen. Also weg von reiner Qualitätskontrolle hin zu echter Prozessintelligenz. Ja, wer hat investiert, Max?
Die 40 Millionen Dollar Series B wurde von der Ernst Göhner Stiftung angeführt, dazu Cread Ventures, TI Ventures und weitere europäische private Investoren. Und wichtig, Jürgen Schmidhuber, einer der Pioniere moderner neuronaler Netze, ist in den VR eingetreten. Das gibt natürlich zusätzlich strategisches Gewicht. Was machen Sie mit der Kohle?
Ja, globalisieren. Vor allem Indien ist ein Schwerpunkt. Dort wollen Sie im 2026 ein neues Produktionswerk eröffnen. Und gleichzeitig wird die Plattform weiter skaliert, denn Ihre sogenannten AOI-Systeme sind so ausgelegt, dass sie sich mit der Elektronikindustrie weiterentwickeln. Das Kapital hilft also, sowohl Fertigung als auch Go-to-Market international auszubauen. Und wie können wir das einordnen, Max?
Ja, also Investorensicht ist schon ein Paradebeispiel, wie man aus Schweizer Hardware und KI-Forschung ein globales Industrieprodukt baut. Ein Mix aus Deep Tech, Predictive Quality und massiver Nachfrage aus der Elektronikfertigung.
Sehr schön. Als nächstes gehen wir nach Baar und Zürich. Albatros. Die Firma wurde im 2024 von zwei ehemaligen Amazon AI Führungskräften gegründet, Kevin Kahn und Matteo Ruffini, zusammen mit dem Serienunternehmer Johann Boissard. Ihre Mission, Recommendation und Discovery Systeme neu zu entdecken. Denn heute basiert fast alles im Internet noch auf statischen Profilen und alten Daten. Albatros will das durch Echtzeitintelligenz ersetzen, die kontinuierlich aus dem Live-Verhalten lernt. Wie funktioniert das konkret, Max?
Ja, ich habe mich da ein bisschen eingelesen im Vorfeld zur Sendung. Sie bauen eine Plattform, die jeden User-Interaktionsschritt live verarbeitet, also Milliarden Events pro Monat, 100 Millionen Produkte und zig Millionen Endnutzer, und statt statischer Algorithmen läuft das Ganze auf, Vorsicht, ablesen, Transformer-basierten Sequential-Embedding-Modellen, die direkt aus dem Verhalten der Nutzer lernen. Okay, das ist doch spannend. Das Resultat sind dann echte dynamische Personalisierungen. In Piloten hatten sie dreistellige Zuwächse bei Engagement und Produktentdeckung. Ja, und Guy, wer hat jetzt die Runde angeführt?
Ja, die 9,7 Millionen Schweizer Franken Runde wurde von MMC Ventures angeführt. Mit dabei war auch wieder Red Alpine. Die haben in 2024 bereits mitgemacht, und zwar als Gründungsinvestoren. Da waren sie im Lead. Neben MMC und Red Alpine hat Daphne und mehrere strategische Angels investiert. Ja, nun ist der Count bei 12,5 Millionen geraisedem Capital und sie haben ein Team von 14 Leuten an zwei Standorten. Ja, was wird jetzt Albatros mit dem Kapital machen?
Ja, es ging vor allem um Ausbau der Real-Time-Infrastruktur, Erweiterung der beiden Hauptprodukte, dem Real-Time-Discovery-Feed und der Multimodal-Search und natürlich auch um Internationalisierung, Skalierung. Die Produkte sind spannend, weil sie eben Tech demokratisieren, die früher nur Giganten wie Amazon oder Alibaba hatten. der Discovery Feed kuratiert Produkte und Inhalte dynamisch in Echtzeit. Die Search erkennt sogar kontextuelle und visuelle Inputs, hat man mit mir gesagt, also eine echte Intent Machine.
Ja, und das adressiert halt auch einen blinden Fleck in der aktuellen KI-Welle. Viele konzentrieren sich auf Generative AI, aber kaum jemand versteht User Intent in Echtzeit. Wenn Albatros das sauber skaliert, kann das ein Kernbaustein für den nächsten Evolutionsschritt im E-Commerce werden. Also, ja, ein sehr großes Thema in sich selbst.
Zum Schluss noch ein großer Exit, dafür gehen wir nach Basel. Und zwar AstraZeneca hat Six Peaks komplett übernommen für insgesamt bis zu $300 Millionen. Wow! Die Brits waren schon seit 24 mit 15 Millionen drin und haben jetzt ihre Kaufoption gezogen.
Ja, und beim Closing, gemäß Aussagen der Gründer und Medienmitteilungen, sind bereits 170 Millionen geflossen und weitere 30 Millionen sollen in 2 Jahren kommen und bis zu 100 Millionen zusätzlich sind an regulatorische Meilensteine gebunden. Six Peaks entwickelt Therapien für Gewichtsmanagement, die im Gegensatz zu den klassischen GLP-1-Medikamenten sowie die von Novo Nordisk und Eli Lilly, die wir alle mittlerweile zu Genüge davon gehört haben, erhalten diese von Six Peaks die Muskelmasse.
Ja, man kann sagen, ein klarer strategischer Fit für AstraZeneca. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem BC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen wie immer ein schönes, erholsames Weekend. Take care und tschüss.